Ja, tatsächlich noch nie. Die letzten Gebete. In dieser Serie geht es darum, was sind die letzten Gebete, die Jesus betet hier auf der Erde. Also kurz vor Ostern, kurz vor der Kreuzigung, in seinen letzten Tagen. Was betet Jesus da? Also es geht nicht darum, was Jesus uns lehrt über das Beten, sondern es geht darüber, was Jesus betet. Wir hatten das Gebet beim Abendmahl, wir hatten letzte Woche das Gebet im Tempel und auch das Gebet, was wir uns heute ansehen, ist ein Gebet, was ganz kurz vor Ostern stattfindet. Geschichtlich am Palmsonntag kommt Jesus ja nach Jerusalem, am Karfreitag wird er dann ja gekreuzigt und dann kommt das Abendmahl und die Auferstehung am Ostermorgen. Aber dazwischen sind 2, 3, 4 Tage. Und in diesen Tagen betet Jesus, mittendrin betet Jesus dieses Gebet. Er betet: Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. In Johannes 12, Vers 28. Ich muss gestehen, ich habe mich in all den Jahren, wo ich Pastor bin, noch mit diesem Gebet von Jesus noch nie so intensiv beschäftigt wie in der letzten Woche. Und ich würde jetzt sagen, das ist einer der berührendsten, bewegendsten Sätze im ganzen Neuen Testament. Weil es so einen ganz tiefen Einblick gibt in das, wer Jesus ist, was ihm wichtig ist, wer Gott ist. Wir sind hier im Herzen des Evangeliums, im Herzen des Glaubens. Jesus betet kurz vor seinem Tod: Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Und weil das so ein bewegendes Gebet ist, werden wir ihm auch zwei Gottesdienste widmen. Also die Predigt heute ist sozusagen die Einleitung, aber total wichtig. Und nächste Woche geht es dann weiter. Wir starten dann gleich mit diesem Vers. Ich denke, es ist total wichtig, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, auch zu gucken, was sagt er eigentlich davor, was sagt er eigentlich danach, was meint er eigentlich damit? So mit losgelösten Bibelversen kann man ja alles Mögliche begründen, aber es geht ja um einen Zusammenhang. Wo steht etwas und was bedeutet das? Und ich möchte gern, dass wir einmal den ganzen Text hören. Ich stehe hier vorne zusammen mit Markus. Markus, ich hatte dich gebeten, uns einmal den Bibeltext vorzulesen, aus der neuen evangelischen Übersetzung wahrscheinlich. Der Text ist Johannes 12, 20 bis 28.
Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort: Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe es getan und werde es auch jetzt wieder tun.
Markus, du hattest ja in der letzten Zeit jetzt die Gelegenheit, das ein paar Mal zu lesen, diesen Bibeltext. Hat dich irgendwas dabei besonders angesprochen?
Das Bild des Weizenkorns.
Warum gerade das? Was ist das? Was spricht dich da so an?
Es ist irgendwie krass, wie in meinem Leben immer wieder auch mal etwas sterben muss. In meiner ersten Lebenshälfte war mir das gar nicht so bewusst. Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen. Es ging irgendwie immer weiter. Also irgendwie weiter. Seit 10 Jahren bin ich da anders unterwegs. Ich habe schmerzhaft erlebt, wie das ist, Beziehungen auf einmal für immer loszulassen. Oder auch Aufgaben, die mir so vertraut sind, auf einmal zu verlieren, ohne dass ich wirklich etwas tun kann. Es aber innerlich wirklich anzunehmen, also loszulassen, wenn du so willst, zu beerdigen. Das ist richtig schwer. Und ja, ich habe irgendwie gespürt, das ist nicht einfach mal so schnell geschehen, sondern es hat mich wirklich auch Mut, Kraft und sehr viel Zeit gekostet. Ich sagte 10 Jahre. Rückblickend kann ich voller Überzeugung sagen, dass ich wirklich, ja, wirklich beschenkt worden bin und ehrlich gesagt, erst durch meine innere Bereitschaft dieses endgültigen Loslassens erlebt habe, wie ich in meine zweite Lebenshälfte hinein, ja, ganz neue Beziehungen und auch ganz neue Aufgaben geschenkt bekommen habe, die sehr fruchtbar sind.
Ja, vielen Dank für diese persönlichen Worte. Markus, noch eins. Hat dich irgendwas besonders irritiert an dem Text? Oder verwirrt?
Also irritiert hat mich tatsächlich das Verhalten Jesu gegenüber den Griechen.
Ja, genau. Ja.
Was ist jetzt eigentlich mit den Griechen, also diesen nicht-jüdischen Leuten, die Jesus kennenlernen wollte?
Okay, danke Markus. Ja. Ja, genau, die ganze Geschichte, und das ist wirklich irritierend, Markus, die beginnt ja damit, dass da diese Griechen, also es geht hier um das Passafest, wo auch Jesus dann gekreuzigt wird, da kommen diese Festbesucher, diese Griechen wahrscheinlich nach Jerusalem, einige Griechen sagen Philippus, hey, wir wollen gerne Jesus sehen, und die dann voller Begeisterung, Jesus, die wollen dich sehen. Und erstmal wird diese Bitte von denen überhaupt gar nicht erfüllt. bleibt ja so ein bisschen offen in dem Text, aber so zu 98% würde man ja sagen, es gab da keine Begegnung von Jesus. Was Sie möchten, ist, denke ich, die wichtigste Frage unseres Lebens, finde ich. Diese Frage zu sagen, ich möchte Jesus sehen. Ich bin überzeugt, dass nichts auf der Welt die Macht hat, unser Leben so sehr zu verändern, wie das wirklich von Herzen zu sagen, ich möchte Jesus sehen. Und vielleicht bist du heute Morgen in diesem Gottesdienst, vielleicht warst du lange Jahre nicht in Gottesdiensten oder du kommst jeden Sonntag in den Gottesdienst und du bist hier mit dieser Haltung und sagst, ich möchte heute Morgen Jesus sehen. Und das ist ja der Sinn von jedem Gottesdienst. Also ich glaube, jeder Gottesdienst hat drei Sinne. Gibt es einen Plural von Sinn? Nee, ne? Aber einer von diesen drei Sinnen ist, dass wir ja sagen, wir wollen Jesus sehen. Das ist ja der Hauptgrund, warum wir Lieder singen im Gottesdienst. Wir singen nicht Lieder, um Lieder zu singen oder damit die Band endlich mal auftreten darf, sondern wir wollen durch diese Lieder Jesus sehen. Das ist der Grund, warum wir gerade eine Predigt hören, nicht weil Jürgen sich so gerne reden hört, sondern durch diese Predigt oder durch die Worte von Markus oder durch den Psalm oder was wir lesen, dadurch Jesus zu sehen. Deswegen laden wir ein, jeden Gottesdienst, kommt doch schon um 10 und bleibt noch eine halbe Stunde nach dem Gottesdienst. Deswegen machen wir Bistro, um auch durch den anderen, was der und die andere sagt, Jesus zu sehen. Ich bin sehr berührt von meiner Kleingruppe, wo wir dann uns darüber austauschen, wie hast du eigentlich in der letzten Woche Jesus gesehen? Wie bist du ihm begegnet? Und ich finde das sehr berührend zu sehen, wie andere Menschen Jesus erleben und sagen, oh, das berührt auch mein Herz. Also das, was sie hier fragen, ist, wir möchten Jesus sehen, diese tiefe Sehnsucht. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, auch wenn das hier in diesem Text irritierend wirkt, dass Jesus genau das möchte. Wenn jemand heute sagt, ich möchte Jesus sehen, egal ob ich schon lange Christ bin oder noch gar nicht, dann wird das geschehen, auch wenn es jetzt hier nicht geschieht. Ein paar Sätze später sagt Jesus ja, wenn ich erhöht bin, dann werde ich alle zu mir ziehen. Also auch diese Griechen, auch uns heute und auch dich, wenn du sagst, wenn du heute sagst, ich möchte dich sehen, Jesus, dann verspricht Jesus, du wirst mich sehen, aber nicht jetzt, weil jetzt in dieser Stelle geschieht ein ganz großer Wendepunkt in der Geschichte, und zwar nicht nur in der Geschichte dieser Griechen, sondern in der Geschichte der gesamten Menschheit, weil Jesus sagt, jetzt ist aber eine andere Zeit gekommen. Jetzt in diesem Augenblick, an diesem Dienstag oder Mittwoch, wann immer das genau war, vor Karfreitag, sagt er, jetzt ist die Zeit gekommen, in der die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar wird. Ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Wenn ihr auch zu Hause Bibel lest, dann werdet ihr ein paar Mal in der Bibel an Stellen gekommen sein, wo Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Bei dieser Hochzeit von Kana, beim Laubhüttenfest, immer wieder sagt er, meine Zeit ist nicht gekommen. Aber jetzt, sagt er, jetzt ist hier ein Wendepunkt. Jetzt ist tatsächlich meine Zeit gekommen. Und er meint damit, dass seine Verurteilung, das gekreuzigt werden, das gestorben sein und dann den Ostermorgen. Und interessant finde ich in diesem Text, dass Jesus, dieses Wort Herrlichkeit kommt ja dreimal in diesem Text vor. Und er meint mit Herrlichkeit all das, was Ostern geschehen wird. Also Herrlichkeit ist sowohl seine Kreuzigung als auch seine Auferstehung. Ich habe mich gefragt, ich bin offen für Vorschläge, dürft ihr auch gerne reinrufen, gibt es ein besseres deutsches Wort für Herrlichkeit, was dazu passt? Ich kam dann auf besonders sein oder außergewöhnlich sein, weil das Wort Herrlichkeit benutzen wir ja im Umgang nicht so oft oder in unserem Sprachgebrauch. Also wenn euch ein anderes, anderes Wort einfällt für diese Übersetzung, ruft es gerne rein. Schickt mir eine E-Mail, schreibt es in der Telegram-Gruppe. Also das etwas Außergewöhnliches. Und diese Worte, ich finde, die sind auch voller Kontrast, Tod und Leben, hell und dunkel. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Ja, hier geht es immer um dieses Weizenkorn in der Erde, vom Sterben, vom Loslassen. Und ich fand das sehr berührend, Markus, wie du auch eben das aus deinem Leben so erzählt hast, was das bedeutet, zu sterben, loszulassen. Und auf der anderen Seite dann kommt aber eine Herrlichkeit, auf der anderen Seite kommt viel Frucht. Also Jesus sagt hier, er spricht ja zunächst einmal von sich selbst. Mit Vers 24 meint er ja erstmal nicht alle Christen dieser Welt, sondern er spricht zunächst mal von sich selber. Und er sagt, mein Sterben bedingt das Leben. Jesus weiß, was kommen wird und er willigt ein. Ja, nicht erst im Garten Gethsemane, auch hier willigt Jesus schon ein. Und es ist so ein Paradox, dass Gottes Herrlichkeit erscheint durch einen leidenden, liebenden, sterbenden, auferstehenden Jesus. Viele von uns erleben im Leben Phasen, die sich wie Sterben anfühlen. Wir kennen das auch, dass Träume zerbrechen, dass Beziehungen zu Ende gehen, dass Lebenspläne scheitern und dass manches unwiderruflich vorbei ist und nicht zurückkommen wird. Aber hier, Jesus sagt, für sich hier in diesem Sterben wird etwas ganz Neues, etwas ganz anderes wachsen, was noch nie vorher da gewesen ist. Und das Kreuz ist zunächst eine Niederlage. Auch seine Nachfolger empfinden dieses Kreuz als Niederlage. Aber daraus wächst eine Kirche für Millionen, Millionen, Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, eine Hoffnung für die Welt, ewiges Leben für mich und dich. Und dann in diesem Text, in den nächsten Versen, die gleich kommen werden, erweitert dann Jesus diese Gesetzmäßigkeit von Leben und Sterben auf die Leute, die mit ihm unterwegs sein werden. Also er sagt, alle, die mit mir unterwegs sein möchten, werden auch in dieses Paradox von Leben und Sterben, in diese Gesetzmäßigkeit von Loslassen und Finden eingeladen werden. Und der christliche Glaube bedeutet ja zuallererst, mit meinem Leben Jesus hinterherzugehen. Der christliche Glaube, er ist nicht eine Urkunde an der Wand. Er ist nicht ein Diplom. Sondern er ist das tägliche, aktive Hinterhergehen, bewusste, willentliche Leben mit Jesus. Hatte gerade gestern einen Artikel gelesen, in USA gibt es ein großes Christsein ohne Jesus. Ja, die Amis, die kriegen sich hin. Aber was ist denn mit uns? Gibt es ein Christsein ohne Jesus? Nein. Genau, nicht in dem Sinne. Genau, danke Peter. Also, und bei den nächsten Sätzen, die Jesus sagt, könnte man schon zusammenzucken. Und viele Menschen, die damals mit Jesus auch gelebt haben, haben gesagt, also, so hatten wir das dann doch nicht gemeint. Und viele haben ja auch Jesus dann den Rücken gekehrt und sind woanders hingegangen, weil sie solche Sätze und ähnliche Sätze von ihm gehört hatten. Er sagt dann, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, es gibt auch andere Übersetzungen, aber gering achten könnte man das Wort auch übersetzen, wird es für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin, und mein Vater wird ihn ehren. Es ist wie eben dieses Paradox, wo Jesus sagt, das Weizenkorn fällt in die Erde, Erde stirbt, bringt viel Frucht. Hier ist das jetzt schon wieder, dieses Bild von etwas zu verlieren, sein Leben gering zu achten und im selben Zuge das Leben zu erhalten und von Gott geehrt zu werden. Also Jesus sagt, indem ich mein Leben in einer guten Weise loslasse und nicht festhalte, indem ich das tue, und nur indem ich das tue, finde ich das Leben, für das er gekommen ist. Und ich finde diese Formulierung hier einfach so wunderschön, wo Jesus sagt, meine Nachfolger, mein Diener, wird dann auch dort sein, wo ich bin. Wir haben eben dieses Lied gesungen, singen es gleich nochmal. Ich schaffe Raum für dich. Und auch die Strophen dieses Liedes passen wirklich hervorragend zu dieser Predigt. Ich denke, das ist die größte und schönste und bedeutungsvollste und wichtigste Beschreibung, Herausforderung, was Glauben heute bedeutet. Ich will auch dort sein, wo Jesus ist. Er sagt, Menschen, die zu mir gehören, werden dort sein, wo ich bin. Das ist der Glaube. Oder um es ein bisschen härter zu sagen, nur das ist der Glaube, von dem Jesus spricht. Wo würde Jesus heute sein? Wo würde sich Jesus heute aufhalten? Wie würde er sein? Was würde er tun? Wie werden seine Werte praktisch? Wenn wir über Vergebung sprechen, dann ist Vergebung kein Bild an der Wand. Gott vergibt, oh wie schön. Sondern... Und es ist ein harter Kampf, Leuten zu vergeben, weil es gibt Leute, die sind wirklich böse. Und es sind Leute, die tun dir nicht gut. Und es gibt, ja, das ist eine eigene Predigtreihe, hatten wir auch schon. Aber was heißt denn das, zu vergeben? Wie geht man denn? Wie vergibt man denn? Und wie kann man klar sein, sich abgrenzen und trotzdem vergeben? Wie kann man das Gute in die Welt bringen, ohne ausgenutzt zu werden? Wie kann man echte Barmherzigkeit leben, ohne irgendwie dabei selber verloren zu gehen. Christsein bedeutet, ich bin jemand, der Jesus hinterhergeht, der dahin geht, wo Jesus auch hingeht. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind und soweit ich euch und mich kenne, sind wir weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber es geht um diese Haltung. Okay, ein paar sind doch perfekt. Es geht um diese Haltung, dass das meine größte Sehnsucht ist. Und ich weiß, dass das sprengt den Rahmen heute Morgen. Aber für mich wäre es die größte Sehnsucht und das größte Glück meines Lebens, nochmal herauszufinden, was das bedeutet, mit Jesus wirklich zu leben. Ihr habt ja eben diesen sehr hochwertigen Videoclip von unserem norddeutschen Pastorentreffen gesehen. Und da haben wir aber auch darüber gesprochen, wie kommt man eigentlich davon, von einem Christusbekenntnis zu einem wirklich nachfolgenden Leben? Wie leben wir das denn heute? Und ich kann mir vorstellen, dass ein Gottesdienst, ich liebe Gottesdienste, ich werbe um Gottesdienste, kommt jeden Sonntag zum Gottesdienst, aber ich glaube, dass der Gottesdienst nicht der allerbeste Ort ist, um das einzuüben. Und deswegen würde ich euch gerne einladen, ich muss es anders sagen, ich werde ja dieses Jahr 60 und ich habe gesagt, was will ich eigentlich noch mit meinem Leben? Ich würde mich gerne noch mal zusammen mit anderen, die auch gerne unter 20 sein dürfen, also da hinten die, oder auch 35 oder bist du 24? Na egal. Ich würde mich gerne mit ein paar Leuten von euch, die sagen, ich mache da mit, nochmal auf den Weg machen, nach den Sommerferien. Ihr bekommt noch eine Werbeeinladung von mir. so sagen wir, für ein halbes Jahr treffen wir uns zweimal im Monat. Vielleicht finden wir einen Tag, wo alle können. Um das nochmal gemeinsam anhand von Jesus und der Bibel und ein paar guten Impulsen rauszufinden, was heißt das eigentlich konkret für mein Leben? Wie komme ich weg von dem Ding, Christsein ist ein Ding an der Wand, sondern es ist tatsächliches gelebtes Leben meines Lebens. Wie kommen wir los von Bitterkeit? Wie vergeben wir? Wie leben wir mit Jesus? Wie schaffen wir wirklich Raum für Jesus? Wie wollen wir das nochmal gemeinsam üben, zu sagen, ich will auch dort sein, wo Jesus ist. Und ich würde mir so wünschen, dass ein paar von euch, eine Handvoll, sagen, ich bin bereit, für ein halbes Jahr mal zwei Abende im Monat freizuschaufeln, um uns nochmal gemeinsam auf eine Reise zu machen, dass das Christsein so frisch ist, so lebendig, dass es neu irgendwie Spaß macht, glücklich macht, dieses Loslassen nicht als Pflicht zu erleben, sondern als echte Freude oder Lust oder als so dieses zu erfahren, wie schön das ist, nochmal hinter Jesus her zu gehen. Vielleicht sind ja einige von euch dabei. Ihr werdet alle eingeladen, aber vielleicht mal gucken, wer mitmacht. So, und in diesem ganzen Kontext, den wir jetzt versucht haben, uns ein bisschen anzugucken, da sagt jetzt Jesus diese berührenden Worte in Johannes 12, die Verse 27 bis 28. Und hier spricht nicht irgendjemand, hier spricht nicht Petrus oder der Pastor deiner Kirche oder du selbst, sondern hier spricht Jesus, Gott selbst, Jesus in menschlicher Natur auf der Erde. Und er sagt tatsächlich, jetzt ist meine Seele erschüttert. Wir begegnen hier einem Jesus, der nicht über den Dingen steht. Als ich junger Christ war, ich bin so mit 17 Jahren Christ geworden, da konnte ich das Ganze mit Ostern gar nicht verstehen. Ich dachte, na, ist doch egal, er geht ans Kreuz, dann wird er wieder auferstehen. Er weiß ja, was kommt. Das ist ja so, ich brauchte ein paar Jahre, um zu erkennen, das ist ja wirklich, das ist nicht so ein easy going. So, ja, das ist. Und seitdem bin ich auch zutiefst berührt und deswegen finde ich auch diese Verse bilden für mich so mit, so ganz stark, so die Mitte des Neuen Testaments, wo Jesus sagt, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und dann sagt er, soll ich beten, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt. Das ist ja unsere typische Reaktion. Da kommt was Schweres auf uns zu und unser erstes Gebet ist, Gott, nimm das weg, rette mich, erlöse mich, schenk mir wieder Frieden, stoppe das, beende das und so weiter und so weiter. Und Jesus sagt, soll ich das beten? Also fragt er sich selbst. Und dann sagt er, naja, aber deswegen bin ich ja gerade in diese Zeit hineingekommen. Und dann betet er dieses schöne Gebet, was wir uns nächste Woche angucken. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Glaube kennt echte Kämpfe. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Wir sehen einen Jesus, der nicht über den Dingen steht, der beteiligt ist. Und ich habe mir aber nochmal neu gesagt in den letzten Tagen, in der Vorbereitung auf diese Predigt, ich will unbedingt mit diesem Jesus zusammen sein. Er ist nicht der losgelöste, coole Imperator, der irgendwie die Welt von ferne regiert irgendwie, sondern er ist der so reingeht, dass er sagt, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und wenn wir für diesen Jesus singen, ich will ihm alles geben, auch was wir eben gesungen haben, Tanja, dieses Lied, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, ich zucke immer ein bisschen beim Singen. Aber ich sage, ich will das, aber ich will das, ich will das. Und dann ein Jesus, der sagt, ich erlebe Angst, ich erlebe Druck, ich erlebe schwere Entscheidungen. Und christlicher Glaube, mein Glaube bedeutet auch, nicht keine Angst zu haben, sondern mit dem, was ich bin, mit dem Vater verbunden zu sein. Und er betet, offenbare deine Herrlichkeit, deine Schönheit. Zum Abschluss dieser Predigt heute. Nächste Woche geht es dann mit Silvanus genau an dieser Stelle weiter. Ich lese fast jeden Morgen in die Losungen. Vielleicht habt ihr das auch. Es gibt so ein Heft der Losungen. Ich benutze die App. Und am Mittwoch, wir hatten es schon morgens beim Frühgebet, meine Kleingruppe hatte es schon abends. Für euch ist es jetzt doppelt. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Ich war so berührt von dieser Tageslosung am Mittwoch. Auf euren Plätzen liegt ein kleiner weißer Zettel. Ich habe einfach widerrechtlich die Tageslosung mal von meinem Handy kopiert, vergrößert und euch ausgedruckt. Und da war unten ein Gebet von Blaise Pascal. Die Band kann schon nach vorne kommen, wenn ihr mögt. Und das passt, was er hier betet, also hier vorne ist es auch, es passt aber genau zu dem, was Jesus hier sagt. Er betet nicht, ich rette mich, sondern ich möchte, dass ich in dem, was ich tue, Vater, dass du darin deine Herrlichkeit offenbarst. Und Blaise Pascal hat das so gebetet. Dieses Gebet, ihr findet das im Internet in verschiedenen Variationen. Wir tun mal so, als wäre dieses hier das Original. Ja. Er sagt, ihr könnt es nachlesen auf den Karten, und ich habe sie extra auf festeres Papier gedruckt, in der Hoffnung, dass 85% von euch die Karten mitnehmen und sie in der nächsten Woche noch ein paar Mal rausholen oder ins Portemonnaie oder an den Spiegel stecken oder in eure Bibel legen. Dieses Gebet, Vater im Himmel, ich bitte dich nicht um Gesundheit, nicht um Krankheit, nicht um das Leben, nicht um den Tod. Aber darum bitte ich, dass du bei mir über Gesundheit und Krankheit gebietest, über Leben und Tod zu deiner Ehre und zu meinem Heil. Du allein weißt, was mir zum Guten dient. Vielleicht kann man dieses Gebet nicht sofort mitbeten. Vielleicht braucht man ein bisschen Zeit dafür. Ich möchte mit uns beten. Jesus, mich selbst berührt das sehr, dich so als diesen Berührten zu sehen, der in Unruhe ist, im Aufgewühltsein angesichts dessen, was auf ihn zukommt, auf dich zukommt. Und du hast dich ja entschieden zu sagen, noch wichtiger als das, wie es mir jetzt gerade geht, ist, dass sich Gott, Vater, deine Herrlichkeit offenbart, zeigt, auch durch mein Leben. Und Vater, wir wollen das auch bitten, oder wir wollen das lernen, das zu bitten, dass noch größer als unser Empfinden und unser Glück und unsere Leitung und Führung im Leben ist, dass sich deine Schönheit, deine Größe, deine Herrlichkeit zeigt durch das, was wir leben und erleben. Wir beten im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde, so auch durch mein Leben, so auch durch unser Leben. Ich möchte gerne noch mit dir beten, wenn du vielleicht heute Morgen zum ersten Mal in der Kirche bist und vielleicht möchtest du es beten. Jesus, bitte nimm du mein Leben in deine Hand. Ich möchte dir nachfolgen, weil du der bist, der du bist, weil du für all das Böse und Dunkle auch in meinem Leben am Kreuz gestorben bist und weil du mich einlädst, dir nachzufolgen durch deine Auferstehung und durch das Leben heute. Ich bitte dich jetzt heute, dass mein Leben, ich es in deine Hände legen kann. Ich möchte als dein Sohn, als deine Tochter Gott leben und mein Leben dir überliefern. Und Vater, wir möchten dir Raum geben, weil du es wirklich wert bist. Amen.